Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Bevor wir heute an diesem Dienstag, dem 25. Juni, unsere Themen vorstellen, einmal kurz der Hinweis auf eine andere Episode von Hamburg am Morgen, und zwar ein Hinweis auf die Episode vom vergangenen Sonntag, vorgestern also. Denn die Abrufe sind überdurchschnittlich hoch. Scheinbar haben wir einen Nerv getroffen. Der Titel lautet: Soll die SPD Saskia Esken Talkshow-Auftritte verbieten? RDP54 schreibt dazu: Auf keinen Fall die Talkshow-Auftritte verbieten. Frau Esken disqualifiziert sich selbst. Und Heidi TG4UI meint: Am besten war ihr ständiges Unterkomplex, wenn man nicht weiter weiß. Oh ja, da kann ich mich nur anschließen. Also, wenn Sie, liebe Podcast-Freunde, wissen möchten, was Saskia Esken mit Unterkomplex meint, einfach unsere Folge von Sonntag hören. Unterkomplex scheint es in sich zu haben, wenn ich auf die Abrufe schaue. Jetzt aber direkt rein ins Heute. Ein brutaler Überfall auf eine Shisha-Bar in Altona ist erst ein paar Monate her, aber die Polizei kann bereits mit einem Fahndungserfolg glänzen. Wir sprechen gleich ausführlich über diese Erfolgsmeldung der Ermittlungsbehörden, aber als Bonbon gibt es obendrauf auch noch eine Überraschung, mit der keiner gerechnet hat. Fahrradbesitzer in Eimsbüttel sind im Moment nicht so gut auf das Bezirksamt zu sprechen. Stichwort Abstellplätze. Ist gut gemeint, vielleicht nicht gut gemacht? Die Antwort in wenigen Minuten. St. Pauli hat tatsächlich einen neuen Trainer. Na gut, ist noch nicht offiziell bestätigt, aber alle Insider sagen, diese Aussage kann als gesichert angesehen werden. Wer es ist und warum der Mann der Richtige sein soll, erfahren wir gleich von unserem St. Pauli-Experten Rupert Fabig. Wir starten jetzt. November 2023. Vier Typen stürmen eine Shisha-Bar in Altona. Ein Raubüberfall, der allerdings schief geht, weil die Gäste wehren sich. Die vier Gangster kommen nochmal zurück, total sauer, weil sie ihren Überfall vergurkt haben, schießen einen der Gäste nieder und verletzen zwei weitere leicht mit Messern. Jetzt die gute Nachricht. Alle vier sind gefasst. Glückwunsch an die Ermittlungsbehörden. Polizeireporter André Zantwakili kennt die Details. André, wen hat die Polizei festgenommen und wie sind sie den Herren auf die Spur gekommen?
Also das war ja dieser wirklich brutale Überfall, der sich ja dadurch auszeichnete, dass damals so die Täter in die Flucht geschlagen worden sind und offenbar so sauer waren, dass sie kurz darauf zurück sind und auf einen der Gäste dort geschossen haben und zwei andere mit dem Messer verletzt haben. Und das wurde als versuchter gemeinschaftlicher Mord gewertet und die Mordkommission ist in den Fall eingestiegen. So, die haben jetzt die vier Leute, die sie für die Täter halten, ermitteln und identifizieren können. Und der Knaller sind eigentlich zwei Brüder, die dabei sind.
Diese zwei Brüder, jetzt klär uns bitte auf, was der Knaller ist. Wir sind sehr gespannt.
2020 ging ein Video viral, wie man so sagt, das zeigte, wie in der Straße Kohlhöfen in der Neustadt so ein etwas größerer Jugendlicher, er war damals 15, von Polizisten, sag ich mal, an die Wand gedrückt wird. Auslöser eher banal, der war mit dem E-Scooter über den Bürgersteig gebraten, hatte sich dann aber standhaft geweigert, sich auszuweisen. Und das konnte die Polizei nicht durchgehen lassen. Dann gab es Gerangel und endete damit, dass er auf dem Boden lag und die auf ihn drauf. So, das ist natürlich vor dem Hintergrund der damals großen Diskussion über diesen Tod dieses einen Mannes in den USA, der da noch geröchelt hatte, ich kann nicht mehr atmen, hatte das natürlich eine andere Qualität. Pikanterweise stand der Spruch auch noch auf der Wand, gegen die er gedrückt worden ist. Auf alle Fälle ist der zum Opfer von Polizeigewalt hochstilisiert worden und es gab wieder eine große Diskussion. Der Vater hatte seinen Jungen da als kleines Unschuldslamm dargestellt und schon damals kam dann nach und nach raus, dass das ein ganz schönes Früchtchen ist und er schon einiges auf der Uhr hatte, wie man so sagt.
Ja, das bekommt natürlich jetzt nochmal eine spezielle Note. Ich glaube, an diesen Vorfall können sich sehr viele Hamburger noch erinnern, jetzt wo du ihn wieder schilderst. Aber wo haben Sie diese vier Herrschaften inklusive des Brüderpaars denn festgenommen? Wie sind Sie auf die Spur gekommen?
Also es gab ja reichlich Zeugenbefragungen, da wird man auch noch Spuren ausgewertet haben. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Spur die entscheidende war. Auf alle Fälle sind sie identifiziert worden. Dann hat man auch noch Zielfahnder auf die eingesetzt. Und die sind halt in der Neustadt und in Altona verhaftet worden. Also man hatte auch Haftbefehle. Und einer war schon im Vorwege in Stellingen festgenommen worden. Da hat man auch wieder eine scharfe Schusswaffe gefunden.
Ja, und André, des Öfteren, wenn wir über ähnliche Fälle sprechen und ich dich frage, ja, wo sind die denn jetzt? Dann sagst du oft, naja, die haben sich schon längst abgesetzt. Aber die haben sich nicht abgesetzt. Die waren noch in unserer schönen Stadt.
Ja, also das so mit dem Absetzen ist natürlich mehr für so Schwerkriminelle, die dann auch, sag ich mal, eine Perspektive mit ihrer Beute irgendwo anders haben. Das sind ja, sag ich mal, in meinen Augen so klassische Straßenkrimi-Karrieren, nicht? Die fangen früh an, bessern sich nicht und steigern sich. Das hatte ich auch. Es steht ja in so einer Pressemeldung nicht drin, dass die das waren. Und wie ich die gelesen habe, da habe ich gleich so gedacht, na, wer sowas macht, das ist kein Anfänger. Das ist eher das Ende einer schon langen Karriere als der Anfang. Und das Alter passte denn. Ich hatte mich gleich an den erinnert, weil ich so dachte, na, der wird wohl auch wieder irgendwann bei mir auftauchen. So, wups, Volltreffer.
Aber unterm Strich können wir trotzdem doch sagen, an die Ermittlungsbehörden, an die Polizei, die hinterher war, Glückwunsch.
Ja, also ich sag mal, bei Tötungsdelikten ist ja auch sehr viel Manpower, sehr viel Technik dabei. Da wird ja auch sehr bevorzugt, sag ich mal, werden da Ressourcen eingesetzt. Da hat die Polizei schon echt Wucht.
In der Tat ein Seitenaspekt, der dieser Geschichte noch einen ganz anderen Drive gibt. Kaum zu glauben. Insgesamt sind das natürlich gute Nachrichten, die wir gerade gehört haben. Und der Überbringer der guten Nachrichten ist Polizeireporter André Zantwakili. Vielen Dank, André. Fahrradfahrer stehen in der Hackordnung der Hamburger Mobilitätswende eigentlich ganz, ganz oben. Deshalb blicken wir mit einem sich auf unserem Gesicht deutlich abzeichnenden Fragezeichen nach Eimsbüttel. Da sind Fahrradbesitzer leicht angefasst, und zwar von einer Entscheidung des Bezirksamts. Abendblatt-Lokalreporterin Jenny Wood hat die ganze Geschichte. Jenny, bitte erklär uns einmal, was in der Mannsteinstraße passiert und was in der möglichen Konsequenz stellvertretend auch für andere Bezirke und Stadtteile passieren könnte.
Also an der Mannsteinstraße sowie eigentlich dann auch in der Zukunft hamburgweit sollen diese alten Fahrradhäuschen, diese Pavillons, die man so kennt, die oft achteckig sind, sollen langfristig durch moderne Radboxen ersetzt werden. Die werden jetzt nicht alle abgerissen oder vernichtet, aber diese Sondergenehmigungen werden jetzt nur noch für 2 Jahre erteilt, und dann guckt man halt immer, ne, ob man die nochmal erteilt oder nicht, weil sie sollen eben langfristig aus dem Stadtbild verschwinden. An der Mannsteinstraße ist es so, die ist ja relativ lang, stark befahren, und da gibt es gleich 10 dieser Häuser. Und dort hatte ich jetzt die Gelegenheit, mit Nachbarn zu sprechen, die mal so ein Fahrradhäuschen vor, weiß ich nicht, 15 Jahren angeschafft und aufgestellt haben. Und die wissen jetzt nicht, was passiert. Die Genehmigung läuft Mitte Dezember aus, aber sie haben überhaupt noch keine Nachricht vom Bezirksamt Eimsbüttel, wie es dann weitergeht.
Nur zum Verständnis, Jenny, diese Pavillons, wie wir sie bisher kennen, die jetzt möglicherweise weg müssen, wer hat die bezahlt?
Das haben die Leute privat bezahlt. Also dieses hier zum Beispiel in der Mannsteinstraße hat damals 5.000 Euro gekostet. Das wird aber vom Bezirksamt auch gefördert. Frag mich nicht jetzt nach der genauen Fördersumme, aber sie kriegen auf jeden Fall auch einen Zuschuss. Aber es ist natürlich erstmal ein Batzen Geld, den sie mal investiert haben.
So, jetzt haben sie das einmal investiert. Diese Dinger haben sich ja bewährt, weil man die Fahrräder privat dort vor Diebstahl gesichert unterbringen kann. Was sind denn die Argumente dafür, so eine gelernte und funktionierende Lösung einfach zu beseitigen? Es wird ja Gründe geben vom Bezirksamt.
Die testen eben neue Radboxen, weil sich ja auch die Fahrräder so verändert haben. Also das bei diesen Pavillons ist es so, dass du diese Räder ja hochhieven musst und so einhängen musst. Die neuen Fahrradboxen sind ebenerdig und barrierefrei. Das heißt, du kannst auch schwere E-Bikes dort einfach reinschieben. Und es wird sicherlich auch, die ich jetzt kennengelernt habe, waren noch nicht so lang, aber es wird sicherlich auch Fahrradboxen geben, wo dann auch Lastenfahrräder ganz einfach reingeschoben werden können. Und das ist der Grund, warum man die alten Fahrradpavillons langfristig ersetzen möchte.
Aber diese neuen Fahrradboxen müssen ja dann theoretisch deutlich größer sein.
Die nehmen ganz schön viel Platz weg. Also erstmal die ich jetzt kennengelernt habe. Es gibt 5 Modelle, und ein Modell hatte die Stadt vor kurzem im Grindelviertel vorgestellt. Die sind wesentlich länger. Sie sind vor allen Dingen lang, aber nicht so sehr hoch. Und nehmen nachher, wir rechnen ja immer gern so in Parkplätzen, weil viele Hamburger eben das auch kritisieren, dass natürlich auch immer wieder Parkplätze wegfallen. Und die nehmen dann doch auch so mal mindestens 3 Parkplätze weg. Und es passen viel weniger Fahrräder rein. Also die ich jetzt kennengelernt habe, hat Platz für 6 Fahrräder. Und diese alten Pavillons, da kannst du ja 10 bis 12 Fahrräder reinhängen. Aber jetzt normale Räder, ne? Keine Lastenräder.
Moment, damit ich das verstehe. Diese neuen Boxen bieten zwar Platz für E-Bikes und Lastenfahrräder, aber insgesamt können weniger Fahrräder rein als jetzt?
Richtig, so ist es.
Oh, so langsam vervollständigt sich ein Bild, wo man doch die eine oder andere Frage hat. Warum macht man das denn dann? Nur für die E-Bike-Besitzer?
Ja, ich denke, um es vor allen Dingen allen Fahrradfahrern, egal welches Modell sie fahren, es zu ermöglichen, ihr Fahrrad möglichst nah an der Wohnung sicher abstellen zu können. Und ein E-Bike mal eben so hoch zu hieven und irgendwo einzuhängen, ist natürlich schon ein ganz schöner Kraftakt, ne?
Ja, absolut. Und ich würde mal sagen, für ältere Menschen ist auch schon normales Fahrrad wahrscheinlich schwierig, da einzuhängen. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber perspektivisch gesehen ist es einfach so, man sagt, man tut für Fahrradfahrer alles und das schließt dann auch die E-Bike-Besitzer und die Lastenfahrradbesitzer ein. Okay, aber das müssen ja dann Unmengen von diesen Boxen sein, wenn man ansatzweise versucht, es allen gerecht zu machen.
Ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Und ein Argument war auch noch neben der Barrierefreiheit, dass diese Pavillons eben auch nicht mehr so ins Stadtbild passen. Der Oberbaudirektor hatte sie mit so Gartenlauben verglichen, ne? Die sehen halt nicht besonders schick und stylisch aus. Und diese Radboxen sind dann eben moderner vom Aussehen und fügen sich dann mehr so in das Stadtbild ein. Also es hat anscheinend auch so einen optischen Faktor, der deine Rolle spielt.
Okay, Jenny, da sind wir jetzt ganz tief im Geschmack und das ist natürlich immer dann ganz schwer zu beurteilen, schon vor allem überhaupt nicht für jemand wie mich, der jetzt außen vor ist sozusagen und dieses Thema einfach auf den Tisch bekommt und mit unserer Lokalexpertin wie dir jetzt bespricht. Das wollen wir mal außen vor lassen. Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Frage, wenn diese Nutzung nicht verlängert wird für die schon bestehenden kleinen Fahrradhäuschen. Darum geht es ja, dass die Menschen, die wir aufgestellt haben in der Mannsteinstraße, jetzt sagen, wir wissen nicht, ob unsere Nutzung verlängert wird und wenn, für wie lange. Sollten die neuen Boxen aufgestellt werden, wäre das denn sozusagen tagespassend? Also das eine wird abgerissen und das neue steht dann am nächsten Tag da? Oder stehen die Leute da und sagen, hey, wir haben hier investiert und jetzt stehen wir auf der Straße mit unseren Fahrrädern?
Leider ist das so, dass bei solchen Planungen, also die Mannsteinstraße wird ja komplett umgebaut, dass viele Fragen dann eben im Detail noch gar nicht beantwortet werden können. Also natürlich habe ich da beim Bezirksamt Eimsbüttel nachgefragt. Es werden Flächen schon eingeplant für diese neuen Fahrradboxen. Aber wie viele Fahrradboxen dorthin kommen, wie viele von den alten Pavillons verschwinden, also langfristig sollen sie ja alle aus dem Stadtbild verschwinden. Wie langfristig kann man mir dann auch nicht sagen. Das steht schon mal fest, dass dort Fahrradboxen hinkommen. Wann und in welcher Menge und mit wie viel Platz für wie viele Fahrräder, das ist noch alles offen.
Und da würde ich sagen, da kann ich verstehen, wenn die Menschen genervt sind und sagen, Moment mal, hier wird irgendwas entschieden und wir werden nicht in die finale Planung mit einbezogen oder wir bekommen nicht die entsprechenden Infos. Weil ansonsten, dass die Stadt sich entschließt, dieses Problem jetzt in Zukunft so zu lösen, muss man sagen, das darf die Stadt ja auch und sie haben sich ja was dabei gedacht. Aber dieser Punkt bleibt halt offen.
Ja, und man hätte ja auch parallel fahren können. Man muss ja nicht diese Fahrradhäuser, erstmal muss man diese Pavillons ja nicht als hässlich und Gartenlauben bezeichnen. Ich finde, die fallen irgendwie gar nicht auf, die gehören so zu Hamburg dazu. Man kann ja trotzdem auch neue Ideen entwickeln und neue Fahrradboxen aufstellen. Aber warum nicht zweigleisig fahren? Das verstehe ich nicht.
Also die Geschmacksfrage lassen wir mal außen vor. Aber vielleicht muss das Bezirksamt einfach noch mehr kommunizieren und die Betroffenen mehr mitnehmen. Könnte sein, sage ich mal mit einem leichten Anteil Klugscheißerei. Danke an unsere Lokalreporterin Jenny Wood. Für viele Menschen ist Fußball so eine Art Religion. Deshalb leite ich das folgende Interview mal mit einem Zitat aus der Bibel ein. Finde, das passt ziemlich gut. Langes Warten macht das Herz krank, aber wenn Träume wahr werden, herrscht Leben und Freude. Und damit sind wir beim FC St. Pauli, der ganz offensichtlich einen neuen Trainer hat. Abendblatt Sportreporter Rupert Fabich ist zugeschaltet. Rupert, von mir noch obendrauf ein Halleluja. Es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber deine Informationskanäle sagen das Gleiche. St. Pauli hat einen neuen Trainer. Wer ist es denn?
Ich würde sagen, aus dem Scheinbar machen wir direkt ein anscheinend. Noch ist es nicht bestätigt, aber es läuft alles darauf hinaus, dass Alexander Blessin neuer Trainer des FC St. Pauli wird.
Was kannst du uns über den Mann sagen? Wo kommt er her und wo trainiert er aktuell?
Eine ganze Menge. Also wo kommt er her? Geboren in Bad Cannstatt, Stuttgarter Vorort. Also ist ein Schwabe. Lange Zeit auch selber gespielt als Stürmer. Unter anderem mal kurzzeitig in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. 7 Einsätze, ich glaube auch einen im UEFA-Pokal. Und dann im Anschluss an seine Spielerkarriere recht schnell Trainer geworden. 8 Jahre im Jugendbereich von RB Leipzig gearbeitet. Im Anschluss 2 Jahre in Belgien in Ostende. Dann ein paar Monate beim CFC Genua. Und seit vergangenen Sommer recht erfolgreich Trainer bei Royal Union Saint-Gilloise in Belgien. Vizemeister in Belgien, Pokalsieger.
Also das alles zusammengenommen, ich sag mal auch mit der Jugendarbeit in Leipzig, waren Argumente, dass St. Pauli am Ende gesagt hat, den Mann wollen wir haben. Kommt der so einfach aus dem Vertrag raus? Muss da Geld gezahlt werden?
Ja, da muss Geld gezahlt werden. Also der hat noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer. Es gibt aber wohl eine Ablösesumme, die festgeschrieben ist oder per Ausstiegsklausel geregelt ist, die so um die 700.000, etwas mehr als 700.000 Euro liegt. Und St. Pauli hat jetzt ein wenig Geld eingespült durch Fabian Hürzeler und wird auch noch ein bisschen liquider, wenn Eric da Silva Moreira zu Nottingham Forest verkauft wird. Also da kommen nochmal locker 1,5 Millionen Euro drauf, eher etwas mehr. Und dementsprechend kann man sich dann einen guten Trainer auch was kosten lassen. Also wenn man es jetzt schon mal in der Makroperspektive betrachtet, haben sie die Trainer ausgetauscht, Fabian Hürzeler raus, Alexander Blessin rein. Von der Qualität her natürlich schwierig zu vergleichen, kann man jetzt nicht so alles über einen Strich ziehen, aber ich glaube, Blessin wird jetzt nicht wesentlich schlechter sein als Hürzeler und das Ganze aber mit einem schon recht massiven finanziellen Gewinn garniert.
Das heißt, ich höre das so ein bisschen raus, du würdest schon sagen, der Club hat einen guten Job gemacht unter den Umständen.
Ja, also wirklich, dafür, dass man Mitte Juni plötzlich ohne Trainer dasteht, was ja so ein bisschen das Horrorszenario war während der Hürzeler-Verlängerung, als er diese Ausstiegsklausel haben wollte, die man ihm ja eigentlich deshalb nicht geben konnte, weil das eben genau passieren kann, was jetzt passiert ist. Da sind sie sehr gut bei rumgekommen und haben es ja letzten Endes dann so gelöst, dass man schon frühzeitig sich Wunschtrainer auf eine Liste geschrieben hat und geschaut hat, wer könnte passen, vielleicht schon mal vorgefühlt hat. Und ich glaube, von den verfügbaren Kandidaten ist Alexander Blessin mit Abstand der Beste.
Wenn ich das nicht durcheinander bringe, Rupert, klär uns bitte noch einmal auf. Brighton hat Herrn Hürzeler geholt, Fabian Hürzeler. Der Trainer von St. Pauli geht nach Brighton. St. Pauli bekommt dafür Geld von Brighton. Aber ein Teil der Summe geht am Ende doch auf irgendeine Art und Weise wieder an Brighton zurück, die St. Pauli wiederum investiert. Wie passt das zusammen?
Alles passt durch Toni Blum zusammen. Ein Pokerspieler, Spitzname die Eidechse, The Lizard, der Mehrheitseigner und Anteilseigner beider Clubs ist, also sowohl in Brüssel als auch in Brighton. Und dementsprechend hat man so zu teilen einen und denselben Verhandlungspartner, wenngleich Toni Blum in Bassin-Gilloire kein Stimmrecht besitzt.
Ja, das
aber ist sich natürlich trotzdem faktisch einmischt, ist ja nachvollziehbar. Ja,
so ein kleiner Nebeneffekt, der einen durchaus zum Schmunzeln bringt, wie es manchmal so spielen kann. Ja. Aber die allerletzte Frage, es ist noch nicht offiziell bestätigt, kann sich aber, ich will nicht sagen um Stunden, aber nur noch um Tage handeln. Der Mann muss ja anfangen.
Ja, das kann sich nur noch um Stunden handeln, ist vielleicht die Lektion, die wir aus der Hürzeler-Geschichte gelernt haben, wo es ja eigentlich permanent schon mündliche Übereinkünfte gab, dass man sich einigen will und dass man sich bald einigen will und dass eigentlich alles klar ist, aber dass ja in den Details immer ewig noch rumgefeilscht wird und dann müssen ja immer nochmal auch Juristen und Steuerberater über alles drüber schauen. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, es handelt sich noch um Stunden, es wird sich wahrscheinlich noch um wenige Tage handeln. Theoretisch könnte sich auch bis zum 8. Juli ziehen, weil dann muss er erst anfangen. Aber ich wäre schwer verwundert, wenn beim Trainingsauftakt am 8. Juli nicht Alexander Blessin da an der Seitenlinie steht.
Alle St. Pauli-Fans werden erleichtert sein und nun noch mehr als sowieso schon dem Saisonstart der ersten Bundesliga entgegenfiebern. Der neue Trainer steht mehr oder weniger fest, Alexander Blessin. Danke für die Infos und Einschätzungen an Abendblatt-Sportredakteur Rupert Fabig. Bevor wir zum Nachrichtenüberblick kommen, schon mal der Hinweis auf Freitag. Dann müssen wir leider Abschied nehmen und zwar von einer überaus wichtigen Person, die diesen Podcast im letzten halben Jahr mitverantwortlich zu dem gemacht hat, was er heute ist. Das wird ein harter Moment. Also, das Timing ist auf Freitag angelegt. Jetzt aber erstmal bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Im Prozess gegen den Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen wird heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Mann 12 Jahre Haft. Er soll seine Tochter entführt und mit ihr auf das Vorfeld am Hamburger Flughafen gefahren sein. Bewaffnet forderte er ein Flugzeug, um mit seiner Tochter in die Türkei abzuhauen. 1,5 Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe, das verlangt die Staatsanwaltschaft im Prozess um einen tödlichen Zahnarztbesuch. Die Haftstrafe soll der zuständige Anästhesist bekommen, die Zahnärztin 12.500 Euro bezahlen. Beide hatten vor über 8 Jahren einen 18-Jährigen behandelt, der nach einer Vollnarkose starb. Nach dem Brand in einer Hamburger Privatschule im Stadtteil St. Georg müssen hunderte Kinder zu Hause unterrichtet werden. Demnach seien alle Schüler ab der 7. Klasse betroffen. Das Feuer war am Freitag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hatte das Dach stark in Mitleidenschaft gezogen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.